Hallo Caro.
Hallo Juliane.
Na, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Wie geht es dir?
Ich habe ein bisschen Schnupfen. Vielleicht hört man das auch. Aber ja, sonst ganz gut. Ich freue mich sehr auf unsere Folge.
Ja, ich mich auch.
Und diesmal geht es ja um ein Thema, ja, das geht sozusagen um unser ganzes Gartenjahr, was wir jetzt machen müssen, denn es geht an die Beetplanung.
Ja, du hast es ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angeteasert.
Mhm.
Und ich freue mich so unglaublich auf diese Folge.
Ja, ich auch. Aber also ich glaube, wir müssen so ein bisschen das Thema zusammen erarbeiten, weil da gibt es einfach so viel zu reden.
Mhm.
Und da kann man jetzt nicht einfach irgendwas erzählen, sondern du hast ja auch schon längere Erfahrungen im Beetplanen sozusagen. Ich mache das eigentlich erst so seit 2 Jahren, würde ich sagen, dass ich jetzt im 3. Jahr bin, dass ich wirklich einen Plan habe. Also vorher habe ich einfach irgendwas irgendwo hingestreut. Und ich glaube, du hast es schon länger professionell
gemacht. Ja, ich glaube, ein Jahr länger. Und dann hast du gesehen, oh, das geht ja auch, wenn man das plant. Also mache ich das auch mal.
Na und weil wir halt, wenn man mit Mischkulturen arbeitet, dann braucht man auch wirklich schon ein bisschen einen Plan. So sehe ich das.
Ja, genau. Also wenn man darauf Wert legt, dass das in Mischkulturen ist, dann glaube ich, macht das echt Sinn,
ja,
sich da vorher auch anzugucken, wer begünstigt wen und
so. Genau, ja, darum geht es ja dann auch. Und wir sind ja große Verfechter der Mischkultur, deswegen geht es da auch heute darum. Und wir können ja schon mal mit dem Thema starten, warum man eigentlich sein Beet planen sollte. Und für mich ist der größte Grund, dass wir eben vermeiden, in Monokulturen anzusehen. Also ne, sozusagen, dass wir auf Mischkultur gehen. Und Monokulturen heißt ja einfach nur ein Gemüse in einem Beet. So hast du damals ja bestimmt auch angefangen, oder?
Ja, also, ja genau, was heißt ein Gemüse in einem Beet? Ja genau, in einem Beet oder halt auch,
oder
ich habe ja viel in Töpfen auch gemacht.
Mhm,
und da war
auch,
dann auch immer ein Gemüse sozusagen in einem Balkonkasten dann drin. Wobei, im Balkonkasten ist halt auch immer nur mäßig viel Platz.
Da denkt man.
Ja, genau. Aber manchmal ging das dann tatsächlich auch nicht anders.
Ja, stimmt. So habe ich das dann auch gemacht.
Und also ich habe im Balkonkasten nie Radieschen in Mischkultur angebaut. Weil da habe ich halt einfach reingeknallt, was ging.
Ja.
Damit ich so möglichst viele Radieschen dann daraus gekriegt
habe. Ja, stimmt. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, es macht ja auch jeder so. Und eigentlich, klar, gerade wenn man nicht so viel Platz hat, dann macht das ja auch Sinn. Und diese Beetplanungsfolge heute, die kann man natürlich noch übersetzen in Balkonkästen.
Ja.
Aber wir gehen hier eigentlich eher jetzt von großen Beeten aus.
Trotzdem, eigentlich, man darf das nicht vernachlässigen. Es geht auf dem Balkon wirklich mehr, als man denkt, wenn man die Erfahrung hat.
Ja, das stimmt.
Hätte ich jetzt das Wissen von heute, vor 5 Jahren, da hätte ich das wahrscheinlich auch schlauer machen können.
Ja, besonders, weil man eigentlich ist manchmal auch das Gute, dass man nicht so viel Platz hat.
Ja, stimmt.
Und dann gerade so Kräuter und Gemüse, das zusammenzubringen, geht ja wirklich im Balkon richtig
stimmt.
gut. Aber ich wollte trotzdem jetzt über größere Flächen sprechen und zumindest auch erstmal damit starten. Es gibt ja verschiedene Arten von Beetplanung. Und damals, als ich dann mir so Gedanken gemacht habe, ist mir ganz schnell bei den Recherchen die Vierfelderwirtschaft über den Weg gelaufen.
Mhm.
Von der hast du bestimmt auch schon gehört.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das so ein großes Ding in der Landwirtschaft, also es kommt wahrscheinlich auch aus der Landwirtschaft. Also natürlich kommt es daher. Und es sei denn, man düngt natürlich ordentlich durch und baut wirklich immer auf dem gleichen Feld immer das Gleiche an. Aber normalerweise hat ein Bauer ja 4 Felder oder unterteilt sein eines Feld in 4 Bereiche und wechselt dann durch.
Mhm.
Und das wollte ich dann gleich mal mit dir durchgehen, denn ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was denn Vierfelderwirtschaft ist.
Also ich habe das tatsächlich, wenn du mir das so immer sagst und wir über Vierfelderwirtschaft sprechen, ich habe das tatsächlich in der Realschule damals gelernt.
Kann sein, ne? Dass das so ein...
Ja. Ich weiß noch, dass wir das im, ich glaube, Erdkundeunterricht oder... Bio irgendwie, nee, Bio war es nicht. Ich glaube, das war irgendwas so Erdkunde-Sachkunde-mäßiges.
Ja, ja.
Da haben wir unter anderem über Landwirtschaft gesprochen und über die Vierfelderwirtschaft.
Ja, also dieses Wort kommt mir auch so richtig aus der Schule hervor.
Ja, ja.
Aber ja, das kann man natürlich auch auf seinen Garten übersetzen und natürlich auch, wenn wir schon darüber gesprochen haben, in seine Töpfe.
Ja.
Also wenn wir jetzt sagen, man hat 4 Töpfe, dann könnte man theoretisch darin auch dann die Vierfelderwirtschaft durchführen. Und da ist es ja nun mal so, dass du deine 4 Bereiche unterteilst. Erstmal für Starkzehrer, das erste Feld, das zweite für Mittelzehrer, das dritte für Schwachzehrer. Und weißt du, was in das vierte kommt?
Dünger.
Gründünger, genau.
Gründünger.
Ja. Das vierte liegt sozusagen brach und hat die Gründüngung dann fürs nächste Jahr. Mhm. Also das heißt, du machst die Erde hier richtig schön, versorgst sie ordentlich mit Düngung, damit da dann der Starkzehrer als nächstes reinkommt. Mhm. Weil der, ich muss gerade mal gucken, ich habe hier nämlich mir das mal aufgezeichnet, so ein kleines Rad, wie das aussieht.
Mhm.
Und der, der schwächste Zehrer, der Schwachzehrer, kommt dann im nächsten Jahr in das... in den Gründünger rein.
Ah ja, okay.
So läuft das sozusagen. Also ich habe mir hier mal so ein Uhrzeiger-Ding aufgebaut. Ja. Und da geht es sozusagen von oben rechts 1, 2, 3, 4 nach oben links. Genau. Und wir können uns ja mal kurz angucken, welche Starkzehrer das gibt. Weil das sind ja die, die uns, also die den Boden, also von dem Boden am meisten abverlangen. Und das sind natürlich Kohle. Und weißt du, wer da noch dazu gehört?
Tomaten.
Also ich habe jetzt, also ich habe das so ein bisschen, also doch, das sind schon Starkzehrer, aber ich habe das jetzt unterteilt in Starkzehrer, Mittelzehrer, Schwachzehrer und Gemüse, das nicht wandern muss, was du immer an einem Standpunkt stehen lassen kannst.
Aha, und dazu gehören die Tomaten.
Genau, dazu gehören die Tomaten, deswegen habe ich gerade mal geguckt, aber
ja, okay.
Natürlich an sich, Tomaten wollen auch viel und du kannst sie natürlich auch mitwandern lassen. Aber ich habe das Gemüse, was nicht wandert, extra aufgeschrieben, weil das ja eigentlich tendenziell weniger Arbeit macht.
Ja.
Aber das sind nachher auch Stauden. Da kommen wir ganz zum Schluss zu. Tomaten
okay.
sind ja keine Stauden.
Ja.
Aber hier sind Stauden dabei, die brauchst du nicht bewegen, was uns Gärtner natürlich ja dann einiges erleichtert.
Ja, das ist natürlich immer cool.
Ja, aber wer ist noch Starkzehrer?
Kartoffeln. Mais?
Habe ich gar nicht aufgeschrieben.
Okay.
Aber ja doch, gehört ja auch in dieses Beet.
Und Getreide.
Und zu Mais kannst du dann eigentlich auch immer gut Kürbis setzen.
Ja, Kürbis.
Lauch,
ist auch,
Sellerie.
Ist auch ein, alles Starkzehrer.
Ja, und Zucchini, Gurken auch. Die wollen alle richtig viel
okay.
von ihrer Erde.
Mhm.
Genau, und danach wäre es ja so, dass du das Jahr sozusagen weiter wandern lässt. Und also das wäre jetzt im ersten Jahr, würdest du das anbauen.
Mhm.
Im nächsten Jahr würde da jetzt die Gründüngung reinwandern, weil ne, der Boden ist ja jetzt
ist
sozusagen
tot. Ja,
tot.
Da ist nichts mehr drin.
Genau. Und danach, also wir gehen gerade so ein bisschen andersrum rum, aber danach könntest du dann die Schwachzehrer reinstecken.
Sowas wie Spinat.
Genau.
Oder das sind, Salat.
Ja, aber auch Erbsen, Linsen, Bohnen auch, die wollen auch nicht so viel.
Mhm.
Und richtig super Kräuter.
Aha. Ja,
die,
cool.
Und Kräuter, ich merke das immer bei mir im Garten, was gut geht, sind Kräuter. Das heißt, da muss ich mich am wenigsten kümmern. Meine Erde ist ja eh ein bisschen karg und so. Und deswegen, wenn man halt wirklich so eine ausgelaugte Erde hat, dann kann man immer Kräuter reinsetzen.
Ja, perfekt.
Und danach, im nächsten Jahr packst du dann einfach, dann sind wir ja schon im dritten Jahr, die Mittelzehrer rein.
Mhm.
Und das sind...
Ja, was bleibt denn dann noch?
Ja,
Möhren?
Genau, ganz viel. Genau, Möhren. Und die mögen es gerne neben.
Also, ja,
rote
die
Beete.
Mögen, also Möhren mögen sie eigentlich gerne neben Zwiebeln.
Genau,
aber
die kommen da auch rein.
Ich dachte, Zwiebel, hattest du das nicht eben gerade bei den Starkzehrern schon genannt?
Ach so. Zwiebeln, ich hatte Lauch da drin.
Ah, okay.
Lauch war bei Starkzehrer.
Mhm,
Zwiebeln sind Mittelzehrer. Dann haben wir noch Kohlrabi, Pastinake, Salat, Radieschen und Mangold.
Aha.
Das sind so Mittelzehrer. Genau, das wäre jetzt eigentlich so die Vierfelderwirtschaft und das Gemüse, was nicht wandern muss, sind die Stauden, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Meine Staude, die immer wieder kommt, ist der Rhabarber.
Ja.
Und eine Staude, wir sind nämlich gerade hier einmal durch meinen Garten gelaufen, die hast du mir gerade gezeigt, dass ich die nochmal umsetzen muss.
Sellerie.
Es ist eigentlich keine Staude, aber das, oder wie nennt man das? Das sind die Erdbeeren.
Ah ja, die Erdbeeren, ja.
Ist das so Staude dann? Nee, aber die kommen ja immer wieder.
Ja, vielleicht zählt es auch zu Stauden, wüsste ich jetzt botanisch gesehen nicht, aber ja, Pflanze würde
ja,
ich
genau.
sagen.
Aber die kannst du eigentlich immer stehen lassen, genauso wie Spargel und halt die Tomaten.
Ja.
Also sehr, sehr interessant, aber bei uns beiden ist es ja so, wir haben uns ja schon länger mal über diese Vierfelderwirtschaft unterhalten.
Ich wollte es gerade sagen.
Dass das für uns beide eigentlich kein Thema ist, mit dem wir uns lange beschäftigen wollten oder wo wir auch gesagt haben, das ist für uns relevant. Also wir können ja theoretisch von unserem Platz her auch sagen, wir haben zwei große Beete, die unterteilen wir dann immer durch zwei, dann haben wir vier Felder sozusagen. Aber wir beide haben irgendwie für uns beschlossen, nee, da wollen wir nicht, das wollen wir nicht
nee,
so
genau.
machen.
Ja, also für mich ist das dadurch, dass ich eh auf relativ kleinem Raum gärtnere, es sind ja, wenn man das jetzt runterbricht, was ich da an Fläche habe, sind das ja vielleicht 20 Quadrat.
Mhm.
Und davon ist ja nicht mal 20 Quadrat nur Feld oder Fläche zum Anbauen, sondern eigentlich ist das noch weniger.
Mhm.
Und dann will ich nicht sozusagen nochmal 8 Quadrat oder so nicht bewirtschaften.
Ja,
das
genau.
ist für mich ein Verlust.
Dieses Brachliegen.
Genau,
ja.
Das ist für mich ein Verlust. Und
total.
Deswegen ist es so, dass ich tatsächlich, wenn ich dann Gründünger zum Beispiel aufbringe, dann ist es immer ein Gründünger, den ich auch selber verwenden kann. Wie zum Beispiel im letzten Jahr habe ich ja Spinat erstmal ausgesät, bevor ich dann in die Sommerkulturen gegangen bin. Und den Spinat, der reichert ja, wenn du den dann untergrubberst da oder unterhebst, dann auch den Boden an. Er holt die ganzen Regenwürmer, die das Ganze alles da schön zu einem Humus machen und so.
Ja.
Und hab dann aber vorher ja den Spinat auch noch schön geerntet.
Ja, ja, den isst man
genau.
dann natürlich, ja, das stimmt. Also ja, und ich muss auch sagen, gerade diese eine Brachfläche, das hat mir auch gar nicht gefallen. Und was ich nicht so richtig wollte, ist, dass ich mich immer auf eine Sache irgendwie so groß beschränken muss. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat ein Feld zum Beispiel und geht da in die Vierfelderwirtschaft, also da könnte es ja sozusagen nur alle 5 Jahre Kohl anbauen
ja.
zum Beispiel. Aber ja, und also ich wollte eigentlich immer alles haben. Und du musst es dann auch wirklich richtig mit einem Plan machen. Und da hatte ich auch keine Lust drauf.
Nee, muss ich auch sagen, habe ich auch nicht. Und ich beiß dann lieber echt in den sauren Apfel und investiere dann auch nochmal in Kompost.
Ja.
Jetzt habe ich ja endlich meinen eigenen Kompost
ja.
sozusagen. Aber das wäre dann eher was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, dass ich dann wirklich den Boden an manchen Stellen nochmal anderweitig stark aufgebessert habe.
Ja, genau, weil das, diese Vierfelderwirtschaft, muss man auch nochmal sagen, die ist halt extrem gut für die Bodengesundheit.
Mhm.
Also wir hatten ja auch schon mal letztes Jahr mal thematisiert in einer Woche, wie kümmert man sich am besten um seinen Boden. Und ja, das ist natürlich richtig toll, weil du gibst dem Boden so viel zurück, der wird nicht porös, du musst eigentlich kaum düngen. Und du gehst eben mit der Natur und deswegen ist das schon sehr gut.
Mhm.
Ist wahrscheinlich auch die nachhaltigste Version. Aber ja, um ehrlich zu sein, so wie wir es dann damals im Sachkundeunterricht gelernt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Bauern das auch so machen.
Mhm.
Weil wenn ich hier gucke, bei uns auf dem Land, da ist eigentlich immer an der gleichen Stelle wird Mais angebaut und an der gleichen Stelle wird
Kartoffeln angebaut. Ja, was ja auch wiederum nicht gut ist eigentlich.
Genau.
Ne?
Aber da denkt man dann, na gut, es kommt aus der Landwirtschaft und die machen das so. Aber ja, klar, siehst du ja,
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Stell dir vor, jemand hat 4 Felder zu bewirtschaften
ja.
und bewirtschaftet eins davon nicht. Das ist schon bedeutet, er hat alleine 25%
ja.
weniger Ertrag. Das kann ich
ja.
mir in der heutigen Landwirtschaft nicht mehr vorstellen, dass die das machen, um ehrlich zu sein.
Es sei denn, was man ja jetzt auch oft sieht, sind ja diese Felder, die mit Blumenwiesen
genau, ja,
sind.
Sowas vielleicht nochmal eher, das
ja.
stimmt.
Und das sind ja die von der EU, das ist ja ein EU-Projekt gewesen, oder immer noch, das wird ja bezuschusst. Und es kann natürlich sein, dass der Bauer sozusagen dann auf dem einen Feld mit dem EU-Zuschuss genauso viel raus hat, als hätte er jetzt da Kartoffeln angebaut. Dann könnte man das theoretisch so machen, weil dann immer dieses EU-Feld mit den Bienenblumen dann einmal weiterrücken kann.
Mm. Aber was ich ja zum Beispiel halt auch extrem ungünstig finde, ist bei Bauern, aber ich will jetzt auch nicht über Bauern herziehen, ich meine, darum geht es eigentlich auch nicht, ne? Aber wenn du dir das mal anguckst zum Beispiel, wenn die Furchen ziehen für die Kartoffeln,
ja.
ne? Dann ist da ja teilweise einfach auch immer ein halber Meter Platz manchmal zwischen.
Ja,
und das
stimmt.
wäre eigentlich ja die
ja.
Möglichkeit, dann immer in die Zwischenreihen zum Beispiel auch noch Blumen
ja.
zu setzen. Da könntest du prima Ringelblumen oder Tagetes reinsetzen.
Ja, aber da kommst du dann wieder mit den Maschinen, wenn
genau,
du
da kommst
durchfährst.
Natürlich, genau,
dann
das ist es. Aber ich meine, das ist ja auch, es gibt ja einige Mischkulturverfechter, also unter anderem ja auch hier diese, wie heißt die, Gertrud Frank oder so,
ja.
Die zum Beispiel halt genau das ja auch vermittelt in ihrer Mischkultur, dass du in reinen Mischkultur überhaupt gar keinen freien Platz hast.
Ach so,
sondern
dass du wirklich jeden
genau,
Raum
und du gehst halt immer in, ich glaube, 20 oder 30 Zentimeter Schritten,
okay.
wechselt dein Beet immer sozusagen weiter.
Ach, guck mal, ja, das ist ja dann auch so
und
ein bisschen.
Du siehst eine Reihe Spinat, dann eine
ja.
Reihe deine Kultur, dann wieder Spinat, dann wieder deine Kultur. Und im nächsten Jahr rückst du sozusagen das Ganze auf die zweite Reihe.
Ja, interessant. Guck mal, ist ja eigentlich auch wie eine Vierfelder.
Genau, ist ähnlich.
Ja. Ah ja, na gut, aber so tief bin ich jetzt auch gar nicht in meiner Planung immer drin. Ja. Also ja, es gibt ja auch viele Theorien.
Und du hast dann aber immer Ertrag, was ja das Wichtige
und
ist.
Und einen gesunden Boden.
Genau.
Das ist ja wirklich schön. Ja, und also ich muss ehrlicherweise sagen, ich gucke halt die ganze Zeit immer, ich gucke mir mein Beet an, wie viele Abmessungen habe ich und dann erstelle ich mir einen Beetplan. Und zwar einfach nur nach Mischkulturen. Mhm. Und da geht es ja auch schon oft daraus, darum, wann sehe ich was aus, also wann muss was ins Beet,
ja.
Was sind so die ersten Dinge, die ich ins Beet setzen kann und was ist dann danach zum Beispiel, also was kann danach dann rein,
ja.
Also dass ich nach einem Kohl kann ich jetzt wahrscheinlich oder nach einem Kohlrabi dann höchstwahrscheinlich keinen Kohl reinsetzen kann, ne? Weil der hat schon relativ viel vom Boden aufgelaugt und ausgesaugt und so. Da gucke ich immer rein, aber ansonsten gucke ich immer, wer sitzt gerne neben dem anderen und das habe ich jetzt einfach so Mischkulturplan genannt.
Ja.
Und so machst du das doch auch, oder?
Ja, genau, so mache ich es auch. Und wir werten ja den Boden ohnehin auf. Also du hast ja deinen Kompost, wir machen Brennnesseljauche. Kleedünger hast du nochmal drin. Ich habe immer so einen Bodenaktivator ja auch nochmal drin, Hornspäne oder so eine Sachen, ne?
Brennnesseln also, genau. Kann man auch immer gut unter Tomaten
Also
noch
das
setzen.
Ist ja schon so, dass wir auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, darauf achten, dass der Boden nie so ausgelaugt ist, dass da gar nichts mehr wachsen kann.
Genau, und ich mache das jetzt auch immer so, wenn ich zum Beispiel Jungpflanzen in das Beet setze, dann nehme ich immer meinen reinen Kompost und pack den dann drumherum.
Ah, ja.
Also dass die dann schon mal einen guten Start immer haben. Weil der Kompost, den ich habe, der ist ja auch ein bisschen älter. Da ist manchmal vielleicht auch Rasenschnitt drauf. Also der ist gar nicht so 100% so ein richtig fetter Kompost, sondern der ist schon ein bisschen verwaschen durch halt Rasenschnitt und Pflanzenschnitt und so. Und
dann
ist das immer eine ganz gute Erde, würde ich sagen.
Genau, aber so gucke ich dann auch eigentlich, wo möchte ich was hinsetzen, was passt am besten dazu. In der Regel mache ich mir eine Liste vorher, du wahrscheinlich auch. Was willst du eigentlich haben?
Ich wollte gerade auch sagen, genau, es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, aber du machst dir erst eine Liste und dann den Beetplan oder guckst du dir erst ein Beet an und guckst, was kann so irgendwo reinpassen?
Nee, ich gucke erst mal grob als Liste, sage ich mal, was will ich überhaupt anbauen.
Ach, okay.
Also,
so mache ich es nämlich nicht.
Okay, weil ich will zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt dieses Jahr keine Kohlrabis anbauen. Das heißt, die brauche ich gar nicht mit einplanen. Ne? Dann haben mir aber die Kinder gesagt, sie wollen auf jeden Fall mehr von diesen Pimentos haben.
Ach so, ich dachte wirklich von den Kohlrabis, weil du hattest doch auch mal richtig große Kohlrabis.
Ich weiß, die sind auch immer gut bei mir, aber es ist keiner.
Ach, gut.
Also wir das freuen uns über die ersten Grund. 5 Kohlrabis und die anderen 20 verteile ich in der Nachbarschaft.
Ja gut, das muss dann auch nicht sein. Ja.
So, und deswegen, vielleicht maximal 5 Kohlrabis, vielleicht, weiß ich noch nicht. Genau, und dann habe ich auch zum Beispiel gesagt, was ich dieses Jahr weniger machen will, ist Kohl. Ich will will weg von diesem ganzen Kopfkohlgedöns und so. Wir haben da bei uns tolle Stände am Markt, da hole ich dann einfach die 2 Kohlköpfe, die wir im Jahr eigentlich auch wirklich dann nur essen, hole ich dann da weg. Weil
ich finde auch immer die Qualität, die du da auch kriegst, also das ist ja jetzt auch gerade im Winter und Herbst dann so ein Saisongemüse. Also so gut wird der halt nie im eigenen Beet.
Ja.
Und also wenn man wirklich auch einen guten Biohändler kennt oder bei uns ist ja hier Hof Wurzelreich zum Beispiel auch in der Nähe und wenn du dann weißt, gut, da gibt es die gute Ware, dann kann man sich das da auch holen. Und gerade Kohl ist ja auch so die Königsdisziplin für den Gärtner. Und deswegen muss man sich auch immer überlegen, tue ich mir den Stress an.
Genau, also ich habe gesagt, ich will Rosenkohl machen, die will ich auf jeden Fall wieder haben. Und ich will Grünkohl haben. Und das ist so das Einzige, wo ich jetzt in Kohl dann investieren werde, sage ich mal. Und meine Zeit, meine Ressourcen.
Ja.
Und diese ganzen anderen Sachen, Weißkohl und was weiß ich, was wir letztes Jahr alles versucht haben, das ärgert mich am Ende einfach so sehr, wenn das immer zerfressen ist und alles. Und dann ist tatsächlich das, was überbleibt, ist so klein, dass es nicht für 5 Leute reicht.
Ja. Und auch, also klar, man kann die Blätter ja auch so essen, auch wenn es dann irgendwie komisch ist, aber ich finde auch, das ist dann einfach nicht so zufriedenstellend und der braucht so lange auch, der nimmt so viel Platz immer weg und dann denkst du, ich kann da jetzt nichts hinpflanzen, da ist ja noch der Kohl, aber Ja, also ich will da jetzt auch weg von. Und
also Wirsing wird bei mir immer richtig gut.
Stimmt,
mit Wirsing habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. Aber ich guck mal dies Jahr, ob ich dann, weiß ich nicht, die zwei Wirsing, die ich brauche, die hole ich mir irgendwo als Jungpflanze. Ja, dann stimmt. Vielleicht noch auch spontan, wenn ich noch irgendwo Luft habe. Ja. Aber dafür mache ich ja die Liste.
Genau, und dafür braucht man dann auch so seinen Plan.
Genau.
Weil letztes Jahr, ich hatte auch mal einen Plan gemacht und mir grob gesagt, ja, was kann wohin. Aber letztes Jahr habe ich mir dann auch das erste Mal einen Plan gemacht und gesagt, hiervon kaufe ich mir Jungpflanzen und das sehe ich selber aus. Das ist auch, das gibt einem nochmal ein bisschen zeitlichen, oder nicht Vorsprung, sondern eher Ruhe.
Ja.
Weil dann brauche ich jetzt noch nicht den Kohlrabi zum Beispiel aussehen. Ich weiß auf jeden Fall, den hole ich mir als Jungpflanze, weil der wird bei mir als Aussaat auch einfach immer nichts. Und so kann man halt auch planen. Also genau, bei dir sozusagen, du machst eine Liste und guckst dann, wie passt diese Liste in dein Beet sozusagen. Wer passt neben wem, wo hast du Platz? Ja, genau. Und dann guckst du ja wahrscheinlich auch noch, du hast ja wahrscheinlich auch feste Bereiche in deinem, also so wie bei mir der Rhabarber, der ist halt immer an einer Stelle.
Mhm.
Und bei dir sind auch feste
Ja, genau. Pflanzen. Ich habe ja so einen Streifen mit Kräutern, das ist fest. Dann habe ich diese Winterhecke-Zwiebel, die ist ja auch sozusagen fest. Ist die
gut
fest.
Angewachsen?
Ja, die ist richtig geil.
Oh ja, aber die hat ja letztes Jahr, ist sie ja noch nicht so gut gekommen, aber dies Jahr dann
jetzt. Ja, die war so mickrig und jetzt sind das wirklich schon fingerdicke Halme, die ich echt ernten kann. Die sind richtig cool. Da will ich auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr von machen, weil die soll ja auch so hübsch blühen dann. Und ich glaube, das sieht total hübsch aus dann, wenn man das so als Begrenzung sozusagen hat. Und das ist dann natürlich auch fest, aber ne, also da kannst du halt, kriegst du dann nicht so viel drumrum.
Ja.
Kriegst dann nicht so viel rein, wenn du dann das irgendwie drumherum gepflanzt hast. Aber ich finde, das sieht einfach total schön aus und wir benutzen das auch sehr häufig in der Küche.
Ja.
Und dann habe ich noch, was habe ich noch als festen Bereich? Nö, eigentlich nur so ein paar Kräuter.
Ja, nee, das klingt doch gut. Da muss man halt dann nur immer gucken. Also Mischkultur heißt ja eigentlich sozusagen immer gute und schlechte Nachbarn. Mhm. Dass man immer schaut, wer passt zusammen. Und dann muss man immer noch dran denken, wenn ich die eine Sache abernte, wie zum Beispiel die Erbsen, die vielleicht dann relativ früh schon wieder weg sind, was pflanze ich danach? Und ist das noch ein guter Nachbar zu den Nachbarn, die schon dastehen?
Ja, genau.
Ne? Also da muss man immer ein bisschen gucken. Deswegen, also ich hatte mir immer meinen Beetplan so unterteilt. Ich mache das übrigens mit Excel, weil ich dann immer noch mal Sachen löschen kann und auch bunt markieren und so weiter und rumschieben. Da habe ich dann immer das Beet noch mal in Zeiten geteilt. Also sozusagen einfach immer, weiß ich nicht, Ernte bis, ich glaube, so Juni, Juli war dann so das Erste und dann alles, was danach kam.
Ja,
also, dass du einmal wie so ein Frühlings-Sommerbeet hast und dann nochmal Sommer-Herbst. Und dann konnte man sich genau angucken, was kommt wann und da ist sozusagen eine Unterteilung in einem Beet. Und ja, dann habe ich immer noch markiert, was sehe ich aus und was kaufe ich als Jungpflanze und das dann eben mit allen Beeten so gemacht und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
Ja,
und du machst das immer, benutzt du manchmal eine App?
Jein, also ich habe so ein paar Apps, mit denen ich da immer mal grob auch gucke, ob passt der jetzt neben denen, wenn ich irgendwie unsicher bin.
Ja.
Und also findet man ja bei uns auch auf dem Profil. Wir haben ja letztes Jahr mit Fruit zusammen einmal auch ein Beet geplant. Und dann hatten wir das ja auch auf der Fruit-Seite zur Verfügung gestellt und so.
Ja.
Also das hatten wir natürlich gemacht.
Funktioniert auch sehr gut. Also
ja, genau.
Ich auch ein großer Fan von.
Aber insgesamt ist es so, dass ich ja noch relativ oldschool bin. Ich male mir das ja auf. Ich
Stift
und Zettel, genau.
Genau, weil ich hatte hier nochmal raufgeschrieben, wie plant man denn eigentlich das Beet? Und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten.
Ja, ja, ja.
Es gibt auch richtig viele Apps. Wir hatten ja auch damals angefangen mit der App Gartenplaner.
Mhm, genau.
Da sieht man auch immer ganz gut. Also da kann man wirklich dann so rumspielen und gucken, wer ist wessen Freund sozusagen mit so einem Blitz, das waren dann immer keine Freunde und ein Herz war dann ein Freund.
Genau.
Ich glaube, so kann man ganz spielerisch an diese Planung rangehen, aber letztendlich ist halt nur das Wichtige, was wir halt mit dieser Folge eigentlich auch rüberbringen wollen, ist halt, dass wir diese Beetlücken immer schön füllen.
Ja,
das ist auch so ein bisschen das, was wir ja auch immer predigen. Wenn du was abgeerntet hast, dann mach da was Neues rein.
Ja.
Und früher habe ich natürlich auch so gearbeitet, dass man einmal alles aussieht und dann aberntet und dann ist sozusagen das Beet an der Stelle kahl bis zum nächsten Jahr.
Ja.
Und ja, immer gucken, wann welche Nachfolger passen rein. Also jetzt unabhängig von der Vierfelderwirtschaft. Also in unserem Fall, es sei denn, man macht die Vierfelderwirtschaft, dann ist ja klar, wer da hinkommt. Und genau, dass man Blumen und Kräuter immer noch mit
einbezieht. Ja, genau. Das finde ich auch ist somit das Wichtigste, was man irgendwie in der Mischkultur ja auch lernt. Ja. Ne? Dass du halt gar nicht so nur in diesem... Das Gemüse, kann ich das essen, ja oder nein, ja, dann gehört es dahin. Sondern eben, dass man auch Kräuter mit einbindet, dass man Blumen mit einbindet, die ja einfach auch die Bestäubung sicherstellen, genau, ne, bei vielen Kulturen, die man einfach hat. Also das, ja, macht einfach total viel aus. Und ich finde auch, was ich immer gar nicht so bedacht hatte, dass man ja auch so Obst und Gemüse, also zum Beispiel so Himbeeren oder so, da, ich meine, bei Himbeeren muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil die halt auch super invasiv sind, aber dass man das zum Beispiel eigentlich auch in seinem Gemüsegarten mit unterbringen kann. Ne?
Ja, bei mir zum Beispiel Erdbeeren, die sind immer mit drin.
Ja, genau, oder halt Rhabarber ist eigentlich auch, ne? Stimmt. Also
ja, denkt man immer nicht dran. Aber das ist ja wirklich das Schöne. Und wenn man dann auch mal guckt, ich finde immer die schönsten Gärten, wenn man auch mal so durch so ein Dorf wandert und so, sind natürlich immer die Bauerngärten.
Ja.
Und die sind eben die, die ein bisschen wilder sind, ja, wo total halt mal Blumen dazwischen sind. Und
stimmt.
Oder mal so ein blühender Dill oder so, dass man auch nicht immer alles abernten muss, sondern ja, dass man auch einfach die Natur da mal ein bisschen walten lassen kann.
Ja.
Ja, genau. Das ist eigentlich schon alles, was ich zur Beetplanung vorbereitet habe. Und cool. Also ich muss meinen Beetplan auch noch machen.
Ja.
Du auch oder hast schon?
Na, was denkst du denn?
Du hast ihn schon lange, schon wahrscheinlich im Dezember oder Januar fertig gehabt.
Ja, ist schon fertig. Ja.
Und deswegen, alle, die jetzt noch nicht den Beetplan fertig haben, dann geht's euch wie mir einfach jetzt machen. Ist ja auch immer so ein bisschen ongoing Prozess. Man muss eigentlich auch keinen Beetplan haben. Nee, also es geht auch Freestyle. Genau. Aber es ist natürlich auch was, auf was man sich freuen kann. Und
ja, und man, ich will jetzt auch nochmal sagen, warum ich zum Beispiel das so mit der Hand aufschreibe. Oder, ne, weil ich meine, kann man bei Excel aber auch machen, in jeder anderen App wahrscheinlich auch. Aber ich notiere mir zum Beispiel dann auch immer das Datum, wann ich das ausgesät habe dahinter. Und habe dann, als ich das jetzt für dieses Jahr geplant habe, habe ich dann auch mal geguckt und habe so geschaut, ah Mensch, wann war denn das Ernte? Jahr. Genau, ja, wann war denn halt irgendwie, wann habe ich ungefähr ausgesät? Wie lange hat dann die Kultur gebraucht, bis sie irgendwie erntereif war? Und so habe dann so ein bisschen meine Erfahrung auf diesem Zettel halt festgehalten. Das muss man natürlich nicht machen, aber...
Nee, aber es ist ja auch schön, wenn du dir vorstellst...
Genau, ich lerne dadurch natürlich auch was.
Ja, auch wenn du dir so ein A4-Buch oder so nimmst oder weiß ich nicht was und dann da jedes Jahr deinen Plan drin hast, das sieht ja bestimmt auch voll schön aus und du kannst dann in, weiß ich, 2-3 Jahren mal zurückblättern und gucken, wie war da eigentlich der Plan.
Ja.
Und vielleicht hast du jetzt genau die Idee wie vor 3 Jahren und dann guckst du mal, wie es war. Ja, eigentlich auch ganz gut. Aber ich bin halt so ein Excel-Fan.
Ja, genau. Und bei Excel kannst du ja theoretisch auch Datum und was weiß ich noch alles eintragen. Kannst du speichern und so auch ausdrucken und alles.
Ja, ja. Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kenne auch Leute, die das so auf nicht Aluminiumfolie, sondern die drucken sich das auch aus und laminieren das ein.
Ah ja.
Also ihr Beet. Und dann schreiben sie immer wieder mit so einem Marker, den du wieder wegwischen kannst,
sozusagen auch
deinen Plan raus. Auch interessant.
Ja.
Ne? Ja, na gut, aber das war's schon zu dieser Folge.
Ja, cool.
Und ich habe natürlich noch unser unnützes Wissen vorbereitet.
Oh, dann schieß mal los.
Denn es ist ja jetzt schon noch nicht richtig Frühlingsanfang, aber es ist ja schon März.
Ist das nicht sogar meteorologischer Frühlingsanfang?
Ich weiß gar nicht, der 1. März?
Nee, ich glaube der 3. oder so.
Also es gibt ja kalendarische und ich glaube der meteorologische ist am 21.
Ach so, dein Kalender ist am 21., glaube ich.
Ach so, ja, ich weiß es nicht, ehrlicherweise.
Weiß ich auch nicht. Egal.
Ist ja auch egal.
Das ist für Wissen, mich, was nicht unnütz wäre. Aber
für
jetzt
mich ist der März jetzt Frühling.
Ja.
Und man hört es auch schon überall. Bei mir natürlich, ich höre es hier im Wald auch sehr, die ersten Singvögel schreien herum. Und was ich da herausgefunden habe, war ganz interessant. Denn wenn die Singvögel auf ihrer Partnersuche sind, dann sind sie in der Stadt lauter als auf dem Land. Und das wurde jetzt nachgewiesen. Um dem Stadtlärm entgegenzuwirken, singen sie nämlich bis zu 90 Dezibel laut.
Wow.
Das ist wie eine Kettensäge aus 1 Meter Entfernung.
Krass.
Und die Vögel auf dem Land zwitschern im Gegensatz dazu aber nur bei der Lautstärke von 40 Dezibel. Also 90 in der Stadt, 40 auf dem Land. Krass. Weil hier halt nicht so viel Lärm ist und deswegen brauchen die nicht so laut zu schreien.
Wie schlau sind Vögel denn bitte?
Ja, spannend, oder? Ja. Ich fand das jetzt auch, also gerade diesen Vergleich mit der Kettensäge ganz interessant. Krass. Deswegen, also ich finde Vögel manchmal auch richtig nervig, ne? Wenn ich dann morgens aufwache und die hier schon überall rumpiepen.
So leise. Aber, ja,
bei mir ist ja recht leise in der Stadt. Es ist natürlich, wenn du da in so einem Stadtpark wohnst, ist das natürlich immer was anderes.
Krass, ja, das ist ja total verrückt.
Also es kommt uns dann auch nicht immer so vor, als ob die laut schreien im Frühling, weil dann sind sie auf Partnersuche. Es ist halt wirklich so. Ja, das war das Wissen für heute.
Wow.
Deswegen
tolles Wissen.
Verabschiede ich mich mit diesen Frühjahrsbotschaftern, dem Vögelchen,
das ist schön.
In die nächste Folge, die du ja dann nächste Woche bereitstellen
ja,
wirst.
Ja, genau, so wird es sein. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist eines meiner liebsten Themen, die wir da besprechen. Mischkultur generell ist ja immer mein allerliebstes Thema.
Aha.
Und dann ist ja immer Tipps und Tricks gefolgt und dann kommt eigentlich Tomaten und dann kommt aber schon dann kommen eigentlich noch Kartoffeln und dann kommt aber eigentlich schon dieses Thema, worüber wir nächste Woche sprechen.
Aber das willst du noch nicht verraten.
Soll ich schon sagen?
Nö.
Okay.
Dann freuen wir uns mehr auf nächste Woche.
Na gut.
Okay, bis dann.
Bis dann. Tschüss.